SRF 3.
Der neue Anführer der afghanischen Taliban heißt Akhtar Mohammad Mansur. Die geplanten Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung werden auf Eis gelegt. Der Erdölpreis rutscht in den Keller. Die Lufthansa macht deshalb fette Gewinne. Ölfirmen wie etwa Shell leiden und müssen sparen. Die griechische Syriza-Partei ist gespalten, was die Zusammenarbeit mit den internationalen Geldgebern angeht. Syriza-Chef Tsipras will den Machtkampf so schnell wie möglich beenden. Das Wetter morgen ist es zunächst sonnig, später ziehen aus Westen Wolken auf, bei 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Das ist Info 3 mit Andi Lüscher und aus der Nachrichtenredaktion Damian Rast.
Die Taliban in Afghanistan haben einen neuen Führer, Akhtar Mohammad Mansur. Das gaben die Taliban nach einem Treffen in der Nähe der pakistanischen Stadt Quetta bekannt. Mansur folgt auf Mullah Omar. Dieser sei einer Krankheit erlegen, gaben die Taliban bekannt, ohne den Zeitpunkt des Todes zu nennen. Nach Angaben des afghanischen Geheimdienstes starb Mullah Omar schon im April 2013 in einem Spital in Pakistan. Morgen hätten in Pakistan weitere Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung stattfinden sollen. Diese wurden nun aber bis auf Weiteres verschoben, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte, auf Antrag der Taliban. In Griechenland hat Regierungschef Alexis Tsipras zwei Vorschläge gemacht, um den Machtkampf in seinem Linksbündnis Syriza zu beenden. Entweder solle ein Parteitag im September über den künftigen Kurs der Regierung entscheiden. Oder dann eine Urabstimmung unter den Parteimitgliedern. Diese könnte schon nächsten Sonntag stattfinden. Der linke Flügel von Syriza will die Verhandlungen mit der EU und dem IWF über ein drittes Finanzhilfepaket abbrechen. Zwei damit verbundene Reform- und Sparpakete hatte Tsipras nur dank der Hilfe der Opposition durch das Parlament gebracht. Die USA rüsten Ägypten weiter auf. Noch diese Woche liefern die Amerikaner 8 F-16-Kampfflugzeuge nach Kairo, wie die dortige US-Botschaft mitteilt. Die Lieferung ist Teil eines Ausrüstungspakets, das die Regierung Obama im März freigegeben hatte. Im Nahen Osten ist Ägypten ein strategisch wichtiger Partner der USA und anderer westlicher Staaten. Bereits im Juni belieferten die USA die ägyptische Armee mit zwei Marineschnellbooten. In den USA ist die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder etwas stärker gewachsen. Im Jahresvergleich habe die Summe der Güter und Dienstleistungen, das Bruttoinlandprodukt, um 2,3% zugenommen, teilte das Handelsministerium mit. Für das erste Quartal wurde das Wirtschaftswachstum mit 0,6% angegeben. Höhere Konsumausgaben und eine tiefere Arbeitslosigkeit hätten die Wirtschaft belebt. Das israelische Parlament erlaubt die Zwangsernährung von Häftlingen im Hungerstreik. Ein entsprechendes Gesetz wurde knapp angenommen. Richter können demnach Zwangsernährung oder medizinische Versorgung anordnen, wenn das Leben eines Häftlings durch einen Hungerstreik gefährdet ist. Die Koalition von Ministerpräsident Netanyahu hatte das umstrittene Gesetz vorangetrieben. Palästinensische Häftlinge in Israel waren schon mehrfach in einen Hungerstreik getreten. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.367 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.0591 gehandelt, der Dollar zu 96,95 Rappen.
Info 3 Abend.
Rund 1 Milliarde Franken Gewinn im ersten Halbjahr. So viel präsentierte heute die Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Fluggesellschaft Swiss gehört. Vor einem Jahr machte die Lufthansa noch Verluste. Buchhalterische Gründe haben zu dieser Wende geführt, aber nicht nur. Vor allem auch die Kosten für Kerosin prägen die Resultate der Airlines. Profitieren davon auch die Fluggäste? Nicht wirklich, weiß Samuel Emch.
Der Preisverfall beim Rohöl füllt vor allem die Kassen der Airlines. Das merkt auch die Schweizer Fluggesellschaft Swiss.
Der Ölpreis hat sich vor allem auf den Gewinn ausgewirkt,
sagt Sonja Pasek, Mediensprecherin der Swiss. Um die $50 pro Fass kostete Rohöl in der ersten Jahreshälfte. Ein Jahr zuvor waren die Preise noch doppelt so hoch. Dieser Rückgang macht auch den Flugzeugtreibstoff Kerosin massiv günstiger. Im Falle der Lufthansa sparte der Konzern im ersten Halbjahr über 300 Millionen Franken. Preisnachlässe, die nicht bei den Fluggästen angekommen sind. Wer heute zum Beispiel ein Ticket für 300 Franken Retour für die Herbstferien in Mallorca bucht, der bezahlt bei der Swiss im Preis inbegriffen einen sogenannten internationalen Zuschlag von 80 Franken. Versteckt darin, neben Sicherheitskosten, vor allem auch Treibstoffzuschläge. Trotz Preiszerfall beim Treibstoff bleibt dieser Zuschlag gleich hoch.
Es ist so, dass dieser Zuschlag nicht unmittelbar angepasst wird, wenn sich eine dieser Kostenpositionen verändert.
Und obwohl Kerosin, das 30% der Betriebskosten der Swiss ausmacht, massiv günstiger ist, werden die Zuschläge auch in absehbarer Zeit nicht ändern.
Momentan ist keine Veränderung des internationalen Zuschlags geplant,
sagt die Swiss-Mediensprecherin. Schlechte Nachrichten für Passagiere. Die gute Nachricht? Trotzdem dürfen die Flugtickets weiter günstiger werden.
Im Moment ist der Wettbewerbsdruck im Markt nach wie vor sehr hoch und das wiederum führt natürlich zu niedrigeren oder sinkenden Ticketpreisen.
Nicht der Ölpreis, sondern der Konkurrenzkampf im Airline-Geschäft dominiert im Moment die Ticketpreise. Und trotz diesem harten Preiskampf, die Bilanzen der Fluggesellschaften werden vor allem durch den Preiszerfall beim Öl geprägt. Der Internationale Luftfahrtverband rechnet damit, dass die Airlines 2015 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 12 Milliarden weniger für Treibstoff ausgeben müssen.
Der Bericht von Samuel Emch. Der Preis für Rohöl hat sich innerhalb eines Jahres praktisch halbiert. Was für Fluggesellschaften, wie gehört, von Vorteil ist, zwingt Erdölfirmen zum Sparen. Sie entlassen Angestellte und stoppen teure Bohrprojekte. Thomas Oberer.
BP, Shell, Total, Chevron, die norwegische Statoil und die mexikanische Pemex. Alle haben in den letzten Tagen schlechte Halbjahresergebnisse vorgelegt. Dahinter steckt die weltweite Überproduktion, die bald noch wachsen könnte, falls der Iran nach der Atomeinigung als großer Produzent zurückkehrt. Bereits jetzt haben die weltweiten Ölreserven das höchste Niveau seit 1998 erreicht. Das Angebot übersteigt die Nachfrage derzeit um rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Für die fehlende Nachfrage verantwortlich ist die schwächelnde Konjunktur in vielen Teilen der Welt. Vor allem China, das in den letzten Jahren einen stark wachsenden Bedarf hatte und für Umsätze sorgte, kauft heute weniger Erdöl ein. Shell reagiert nach dem Gewinneinbruch mit einem Stellenabbau. 6.500 der knapp 100.000 Stellen sollen dieses Jahr gestrichen werden, hat das Unternehmen heute bekannt gemacht. Zuvor hatte bereits der US-Ölkonzern Chevron den Abbau von 1.500 seiner 75.000 Arbeitsplätze angekündigt. Dies zeigt, die meisten Ölfirmen setzen vor allem bei den Kosten an. Neben dem Personal bauen sie Überkapazitäten ab und fahren Investitionen zurück. So werden kostspielige Projekte zur Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen auf Eis gelegt. Einige dieser Projekte, wie zum Beispiel in der Arktis, sind nur bei einem Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel profitabel, schätzen Experten. Ein wenig anders reagieren die Ölkonzerne Total aus Frankreich und Eni aus Italien. Sie produzieren mehr und konnten so die Verluste im letzten Quartal kleiner halten als die Konkurrenz. Besonders schwer trifft der tiefe Ölpreis auch Zulieferfirmen und Unternehmen, die den Ölmultis Schiffe oder Bohrinseln vermieten oder für sie neue Ölfelder erschließen. Firmen wie Transocean oder Halliburton schreiben rote Zahlen, wenn Projekte gestoppt werden. Doch auch wenn das alles düster tönt, die Aktionäre sollen bei Laune gehalten werden. So will Shell die Dividende stabil halten. Zudem plant der Konzern mittelfristig Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe, was den Börsenkurs stützen dürfte.
Info 3 Abend.
An die 30.000 Menschen aus Eritrea leben in der Schweiz. Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene und Leute, die sich in unserem Land schon vor vielen Jahren niedergelassen haben. Max Ackermann hat zwei Flüchtlinge aus zwei Generationen getroffen. Die beiden sind dann auch aus unterschiedlichen Gründen in die Schweiz gekommen.
Wenn es um Menschenrechte und Demokratie geht, um persönliche Freiheit und Zukunftsperspektiven, dann ist Eritrea immer ganz weit hinten auf den internationalen Ranglisten. Johannes Berhane ist einst aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet und doch beurteilt er heute die Lage in der alten Heimat gar nicht so negativ.
Ich sage nicht, Eritrea ist eine Hölle, sondern Eritrea hat eine bessere Zukunft auch in Afrika.
Berhane ist vor 25 Jahren geflüchtet. Damals herrschte Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien, ein blutiger Kampf um die Unabhängigkeit, den die Rebellen schließlich für sich entscheiden konnten. Sie bilden noch heute die Regierung. Seit 22 Jahren ist Isaias Afewerki Präsident und Johannes Berhane ebenso lange ein Anhänger von ihm.
Ich unterstütze auch die Regierung, weil die Regierung im Moment in Eritrea versucht, die Sicherheit des Landes sicherzustellen. Auf diesem Grund unterstütze ich die Regierung.
Inzwischen habe sich Afewerki allerdings längst vom Freiheitskämpfer zum Diktator gewandelt, entgegnet Hurui Gereskier, ein Flüchtling der neuen Generation.
Dort, man hat kein Recht. Ich möchte als Menschen leben, nicht als Sklave. Deswegen bin ich geflüchtet.
Als moderne Form der Sklaverei bezeichnen Menschenrechtsorganisationen den Militärdienst in Eritrea. Der kann unbeschränkt lange dauern. Dazu kommt die brutale Unterdrückung Andersdenkender. Amnesty International spricht von 5.000 bis 10.000 politischen Gefangenen in Eritrea. Für Hurui Gereskier ist klar, diese Regierung muss weg.
Die einzige Lösung ist, wenn man in Eritrea eine Änderung gibt.
Gereskier ist ein Führungsmitglied der ESMNS, der Eritreischen Solidaritätsbewegung für die nationale Errettung. Das sorgt für Spannungen zwischen der regimefreundlichen ersten Flüchtlingsgeneration und den Jungen, die von genau diesem Regime in die Flucht getrieben wurden. Nur in einem Punkt sind sich alle aus Land Eritrea einig: Es braucht mehr Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge.
Die Eritreaner sind nicht faul, alle sind bereit zu arbeiten.
Und ich hoffe, 9 von 10, dass arbeiten kann.
Jetzt ist das Verhältnis genau umgekehrt. 9 von 10 eritreischen Flüchtlingen sind von der Sozialhilfe abhängig. Das behindert ihre Integration in die Gesellschaft und kostet die Steuerzahler enorm viel Geld.
Das war Info 3 am Donnerstagabend. Redaktion Miriam Knecht und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.